Vielen Dank für das wunderbare Lied. Es hat was zu tun mit der Predigt. Ein herzliches Willkommen heute Morgen allen Gästen, allen Freunden, allen Geschwistern aus fern und nah zu dieser Predigtstunde. Der Tempel Gottes oder der dritte Tempel in Israel. Es herrscht Krieg. Krieg zwischen Israel und Palästina, zwischen Hamas und den Juden. Und die Frage ist, die sich manche, vor allem evangelikale Christen, stellen, ist das die entscheidende Schlacht? Ist das Harmageddon vielleicht schon, wie es in der Offenbarung 16 beschrieben ist? Ohne Frage, dieser Konflikt ist gefährlich. Und wir merken, dass es die ganze Welt eigentlich beeinflusst. So manche in dieser christlichen Welt, in der wir leben, glauben, dass der dritte Tempel in Jerusalem gebaut wird, in dieser Stadt, wo wir gerade das wunderbare Lied gehört haben. Und dass der Messias dorthin kommen wird und das tausendjährige Friedensreich beginnt. Das glauben die meisten evangelikalen Christen. Makellose rote Verse. Wisst ihr, was Verse sind? Wer weiß das? Verse sind rote Kühe. Junge rote Kühe sind aus Texas bereits eingetroffen in Israel, um dort die Opferungen vorzubereiten, die stattfinden sollten. Und man liest aus Offenbarung 11 sogar, manche Christen und manche Juden lesen aus Jesaja 2 und begründen das, es wird der dritte Tempel gebaut werden, damit der Messias kommen kann. Ist das wirklich biblisch? Ist das der zukünftige Bau des Tempels, wie wir ihn erwarten oder wie man ihn erwarten sollte? Dort in Israel, in dem Jerusalem, von dem Gott auch im Alten Testament und im Neuen Testament spricht, von einem Tempel Gottes. Lass uns heute mal herausfinden, was es bedeutet, was es heißt, der Tempel Gottes, seine Geschichte. Die Definition lass uns aus der Bibel direkt lesen. Und es steht ja dieser bekannte Text in Epheser 2, 19 bis 22 wie folgt. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. In dem der ganze Bau zusammengefügt ist, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Also eigentlich der eine Text sagt schon alles aus, nicht wahr? Wir können die Predigt fast schon beenden. Der Tempel ist geistlicher Natur. Es ist die Gemeinde Gottes, die sich aus allen Gläubigen, aus allen Rassen und Nationen zusammensetzt, in der ganzen Weltgeschichte von Adam an bis zur Wiederkunft Christi. Und letztendlich auch siegreich triumphieren wird. Es gibt seit Verwerfung Christi und des Stephanus kein privilegiertes Volk mehr. Eine Nation, eine physische Nation, die sagen kann, wir sind das Volk Gottes. Matthäus 21, Vers 43, sagte der Herr Jesus selbst zu den Juden, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte trägt. Hier war die klare Verheißung Jesu Christi, dass der erste Bund mit Israel aufhören würde. Und ihr kennt auch sicherlich diesen Text. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Und der seid ihr. Nicht Stein ist gefragt, sondern Geist. Nicht äußere zur Schaustellung oder Anbetungsstätten, so gerne ich sie auch als Architekt selbst bauen würde. Nein, sondern die innere Annahme, das ist der Tempel Gottes. Die innere Aufnahme Christi und die Bekehrung zu ihm hin. Die Annahme der Wahrheit, der biblischen Wahrheit. Der dritte Tempel auf Erden ist nicht physisch, sondern geistlich zu verstehen. Gott hat keinen dritten Tempel auf dieser Erde. Er plant ihn auch nicht auf dieser Erde. Und interessant wäre, wenn er doch gebaut werden würde. Und wenn dann tatsächlich ein Messias kommt, dann ist die Verführung perfekt. Denn das ist genau das, was die evangelikale Welt sagt. Doch was ist die Geschichte des Tempels wirklich? Vielleicht hinterfragen wir mal die Geschichte des Tempels erstmal, untersuchen das Ganze. Wo kommt die Anbetung her? Wie hat sie stattgefunden? Und dann fragen wir uns natürlich, was haben auch die Bauteile dieses Tempels mit uns zu tun heute? Seitdem der Mensch keinen normalen Umgang mit Gott hat, wir haben ihn ja verloren im Paradies, weil wir sündig geworden sind und wir nicht mehr mit Gott direkt kommunizieren können, denn die Sünde trennt uns und wir würden sofort sterben, wenn Gott hier hereinkäme als Gott selbst. Gott musste sich vom direkten Zugang zu uns zurückziehen, aber er möchte mit uns Kontakt haben. Und so war es von Anfang an, dass die ersten Christen, Abraham zum Beispiel, Jakob zum Beispiel, sie bauten Altäre als sichtbares Zeichen dafür, dass man den lebendigen Gott des Universums anbetete. Sie gingen in ein Land wie der Abraham, ein unbekanntes Land, und sie bauten dem Herrn ein Altar, heißt es immer wieder, nicht wahr? 1. Mose 28, 16, 17 sagt es zum Beispiel über Jakob, als er da schlief und diesen Traum hatte. Und am nächsten Tag sagte er was? Wahrlich, das hier ist der Ort des Herrn. Wie furchtgebietend ist diese Stätte. Hier ist nichts anderes als das Haus Gottes. Bet-El, Haus Gottes. Und es war freie Landschaft. Und was tat er? Er nahm einen Stein, einen großen Stein, er goss Öl darauf und betete den Gott an und sagte, das ist Bet-El. Der Beginn eines sogenannten Tempels in etwas einer leichteren Art lesen wir in 2. Mose 25, 8. Da heißt es, und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Genauso, wie ich dir das Vorbild der Wohnung und das Vorbild aller ihrer Geräte zeigen werde, so sollt ihr es machen. Und 3. Mose 26, 11 bis 12 erweitert das Ganze. Er sagt, ich will meine Wohnung in eurer Mitte setzen und meine Seele soll euch nicht verabscheuen. Ich will in eurer Mitte wandeln und euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Gott wünscht sich unsere Nähe. Er wünscht, mit dir direkt Kontakt zu haben. Und die Stiftshütte, wie sie hier auch im Bild dargestellt ist, interessant, war eine bewegliche Wohnung, nicht wahr? Können wir es so sagen? Der Herr spricht oft von Zelt. Interessant, die Bayerische Bauordnung spricht auch von Zelt. Sie definiert es als fliegende Bauten. Unter diesem Paragraph fliegende Bauten sind Zelte, die man vorübergehend aufstellt und dann woanders wieder aufstellen kann. Also die nicht stabil sind, sondern nur temporär sind. Und Gott offenbarte sich ja dem Volk bei Tag und bei Nacht. Aber nachdem das Land Kanaan eingenommen wurde von Israel, da hatten sie ja ihre Häuser gebaut, sie sind sesshaft geworden, die Israeliten. Und wie war es mit dem Haus Gottes eigentlich, bis dann der erste Tempel wirklich gebaut wurde? Wir lesen das in 2. Samuel 7, 2 bis 7. Da sprach der König zu dem Prophet Nathan, sieh doch, ich wohne in einem Haus aus Zedernholz, das sagte also der König David, aber die Lade Gottes wohnt unter Teppichen. Und Nathan, der Prophet, sprach zum König, geh hin und tue alles, was dir am Herzen liegt, denn der Herr ist mit dir. Aber es geschah in derselben Nacht, da erging das Wort des Herrn an Nathan so, geh hin und rede zu meinem Knecht zu David, so spricht der Herr. Solltest du mir ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Denn ich habe in keinem Haus gewohnt von dem Tag an, als ich die Kinder Israels aus Ägypten heraufführte, bis zu diesem Tag, sondern ich bin stets in einem Zelt und in einer Wohnung umhergezogen. Und dann sagt er natürlich zum David, dein Sohn,
soll mir ein Haus bauen.
Interessant, wie demütig Gott war. Er wohnte in einem Zelt, wo die anderen schon ihre Häuser hatten. Sagt uns was über den Geist Gottes. Und dann, ja, dann kommt dieser herrliche Tempel aus Stein in Jerusalem, in der Blütezeit der Geschichte Israels. Und wir wissen, es kam zur Zerstörung des herrlichen Tempels, als die Babylonier einfielen im Land. Der Hintergrund ist, dass geistlicher Abfall ihren geistlichen Mittelpunkt Jerusalem und den Tempel zerstörte. Den Tempel, auf den sie so stolz waren, wurde zerstört, weil sie Gott als ihre Schutzmacht verloren haben. Man kann sich auf Steine berufen, aber die Steine helfen einem nicht, auch wenn sie groß und stark sind. Und der zweite Tempel wurde dann 70 Jahre später gebaut. Und wir kennen die Geschichte. Der erste Tempel also wurde kaputt gemacht, dann kam das Volk in Exil und der zweite Tempel, 70 Jahre nach Christus, das können wir in den Büchern Nehemia und Esra lesen, die bewegende Geschichte, wie mühsam sie den Tempel wieder aufgebaut haben, dann wurde dieser Tempel aufgebaut. Und wie heißt es von dem Tempel, rein architektonisch gesprochen? Manche weinten, denn sie kannten den ersten Tempel und sagen, das ist der zweite Tempel? Der ist doch viel schlechter als der erste. Und doch sagt die Bibel, dass die Herrlichkeit dieses Tempels größer gewesen ist als die des ersten. Warum? Genau, weil 400 Jahre später, über 400 Jahre später, Jesus Christus selbst in diesen Tempel hineingegangen ist und den quasi verherrlicht hat durch seine Anwesenheit. Ganz genau. Und dann kam der zweite Tempel. Jesus Christus besuchte ihn, er lehrte dort. Und was musste er den Juden sagen? Was musste er ihnen sagen? Das hier. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher da kommt im Namen des Herrn. Und seit dieser Zeit ist die Geschichte Israels als Volk Gottes vorbei. Der Bau des irdischen Tempels ist auch zerstört worden, 70 nach Christus. Der neue Bund sagt, Gottes Haus und Gemeinde sind die wahren Christen, die die Wahrheit hochhalten. Das ist der Tempel Gottes heute. Wie hat Paulus gedacht? Paulus, der doch ein Jude war und stolz, nicht wahr, am Anfang seiner Priesterschaft und seiner Ausbildung als Pharisäer war, der war ja sehr stolz auf Israel als die Nation Gottes. Was schreibt er, vielleicht schlagen wir das doch mal kurz auf, in Galater Kapitel 6, 14 bis 16. Galater 6, 14 bis 16. Da heißt es, von mir aber sei es ferne, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Schöpfung. Über alle, die nach dieser Regel wandeln, komme Frieden und Erbarmen und über das Israel Gottes. Wenn wir das richtig verstehen, dann tut er sich nicht mehr auf seine Beschneidung berufen oder auf sein, ich bin ja ein Jude von Geburt an, sondern er sagt, der ein neues Herz bekommt, eine neue Schöpfung ist, das ist das Haus Gottes, das Israel Gottes. Der stolze Pharisäer wurde zu einem Nachfolger Jesu Christi. Und wer heute anfängt, wieder zu opfern, zeigt damit, dass er Jesu Opfer am Kreuz ignoriert und nicht angenommen hat, nicht wahr? Der dritte Tempel, wenn er gebaut werden sollte, ignoriert sozusagen das Evangelium und das Opfer Jesu Christi. Im Übrigen haben wir deswegen auch keine Tempel oder keine Altäre hier vorne. Wir haben Sprechpulte, denn wir opfern ja nichts mehr. Die Opferungen haben aufgehört, seitdem der Vorhang von oben nach unten gerissen ist. Warum glauben viele Christen heute trotzdem an den dritten Tempel und an ein irdisches Heiligtum? Und wisst ihr, was die Antwort ist? Die ist mir so klar geworden, als ich diese Predigt ausgearbeitet habe. Weil sie nicht an das biblische Heiligtum, an die Heiligtumslehre der Stiftshütte, wie es im Buch Hebräer beschrieben ist, glauben. Sie glauben nicht, dass der Hohepriester im himmlischen Heiligtum Dienst hat und dann ins Allerheiligste 1844 geht. Wenn Sie verstehen würden, was es heißt, 2300 Abende und Morgen, wenn Sie sehen würden, dass der Herr Jesus im Himmel dient und dass er vom Heiligtum ins Allerheiligste gegangen ist, dann würden Sie nicht diesen Irrtum glauben und nicht denken, dieses Israel da unten ist so heilig und so gut und das muss es werden. Heiligtumslehre, so wichtig, dass wir das verstehen. Ellen White schrieb in einem Büchlein Ratschläge für Schriftsteller und Redakteure Folgendes: In der Zukunft werden Täuschungen jeglicher Art auftreten und wir wollen festen Boden für unsere Füße. Wir wollen feste Pfeiler für das Gebäude. Nicht eine Stecknadel darf von dem entfernt werden, was der Herr errichtet hat. Der Feind wird falsche Theorien einbringen, wie zum Beispiel die Lehre, dass es kein Heiligtum gibt. Dies ist einer der Punkte, in denen man vom Glauben abfallen wird. Wo sollen wir Sicherheit finden, wenn nicht in den Wahrheiten, die der Herr in den letzten 50 Jahren verkündet hat? Sind wir nicht in dieser Zeit? Haben wir nicht die Ford-Krise erlebt in Australien, wo viele, viele Adventisten abgefallen sind durch eine falsche Lehre von Ford, diesem Professor an einer adventistischen Universität, und das Heiligtum wurde nicht mehr geglaubt. Trotzdem, die Gemeinde heute steht noch zu ihren Standpunkten und zu ihren Pfeilern, biblischen Pfeilern. Nun, wenn wir jetzt uns den Bau mal anschauen, der gebaute Tempel besteht ja aus verschiedenen Teilen und ich habe mal die Teile so zusammengefasst hier. Das sind die sieben Punkte, die wir jetzt mal kurz miteinander besprechen und dann auf uns anwenden. Der Blueprint oder der Masterplan. Nicht wahr? In der Bibel steht der Blueprint wie folgt. Und zwar in Epheser 1, 3 bis 6. Gepriesen sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm wandeln. Vor Grundlegung der Welt wusste Gott, Sünde wird kommen, eine Tragik wird kommen auf diesem Planeten. Und er hatte einen Erlösungsplan. Einen Plan, wie diese Menschheit, die zu verloren geglaubt ist, gerettet werden kann. Blueprint übrigens kommt von dem Begriff, wo es noch keine Kopiere gab, wo man quasi eine Durchschrift, einen Plan gezeichnet hatte und um den zu vervielfältigen, hatte man ein Kohlepapier drunter gelegt, ihr kennt das vielleicht noch von früher, und man hatte quasi eine Blaupause. Und wenn wir auch andere Bibeltexte uns anschauen, Johannes 3, 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Also das ist sein Plan, sein Masterplan. Gottes Masterplan war es, eine Stiftshütte und dann einen Tempel zu errichten unter seinem Volk, weil er dort wohnen wollte und zeigen wollte, ich bin mit euch. Doch weder ein Haus noch ein Planet kann Gott fassen, das wissen wir. Und doch wollte Gott sich seinem Volk nähern, soweit es möglich ist, und so seine Liebe zu uns zeigen. Und Gott selbst gab ja Mose die Instruktionen und sagte, ich gebe dir eine Vision von dem himmlischen Heiligtum. Und so baust du die Stiftshütte auch hier unten. Und das tat er im Kleinen. Also Gottes
Plan ist immer dahinter. Gottes Masterplan, Blueprint. Das gehört zu einem Gebäude dazu natürlich. Zweitens, das Fundament. Ein Fundament steht für was? Für was steht ein Fundament? Für Stabilität, für Tragfähigkeit, Statik. Wisst ihr, was interessant ist? Das, was man an einem Gebäude nicht sieht, trägt am meisten. Das, was man an einem Gebäude nicht sieht, trägt am meisten. Das sollte uns zu denken geben. Wann nur kann ein geistliches Haus gelingen, wo so viele Beteiligte 6000 Jahre lang dran bauen? Von Adam an bis zur Wiederkunft Christi baut man an dem geistlichen Haus, ja? Wie können Menschen aus verschiedenen Kulturen, in unterschiedlichen Verhältnissen und Zeitepochen, wie können sie ein einheitliches Gebäude bauen? Nach dem gleichen Plan, von einer Schönheit und Ebenheit, wie es sonst nirgendwo gibt? Nur wenn sie den gleichen Plan folgen und wenn sie auf das gleiche Fundament bauen. Jesus Christus selbst gründete nämlich diese Gemeinde auf ein gutes Fundament, nämlich auf ihn. Der Papst nimmt es für sich in Anspruch, aber in Matthäus 16, 18 lesen wir, und auf diesen Felsen Petra will ich meine Gemeinde bauen. Christus ist der Fels und kein Mensch. Sein Leben auf der Erde, sein Charakter, sein Schöpferwesen, seine Gottheit und seine Erlösung in göttlicher Liebe, ist das nicht das Fundament, der Eckstein für uns als Christen? Offenbart der Tod am Kreuz nicht nur staunenden Menschen, sondern im ganzen Universum den wunderbaren Erlösungsplan Gottes. Jesus Christus ist das Fundament unseres Daseins. Deswegen ist es interessant, wir schreiben das Jahr 2023. Warum? Nach Christus, weil Christus der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. Die Nation Israel, die heutige Nation Israel, baut nicht auf dieses Fundament und daher sind sie als Volk Gottes auch verworfen. Das bedeutet nicht, dass einzelne Juden sich zu Christus bekehren können und sogar werden. Und wir haben eine wunderbare Verheißung. Ups, das war schon zu viel. Ne? Wir haben eine wunderbare Verheißung. Hier, Bekehrung einiger Juden. Wenn zum Abschluss der Evangeliumsverkündigung besondere Anstrengungen für bislang vernachlässigte Menschengruppen unternommen werden sollen, erwartet Gott, dass seine Botschafter sich speziell um die jüdischen Menschen kümmern, die sie in allen Teilen der Erde finden. Wenn in einer Zusammenschau der Schriften des Alten und Neuen Testamentes Gottes Erlösungswerk erläutert wird, werden viele Juden diese Darlegung wie die Morgendämmerung einer neuen Schöpfung empfinden. Wenn sie erkennen, dass der Christus des Evangeliums auf den Seiten des Alten Testaments vorgezeichnet ist und wie klar das Neue Testament das Alte erklärt, dann werden ihre schlummernden Fähigkeiten erweckt und sie werden Christus als den Retter der Welt anerkennen. Viele werden durch den Glauben Christus als ihren Erlöser annehmen. Das ist eine schöne Verheißung und ich denke, heute gibt es schon messianische Juden, die das tun. Und wir sind dankbar, dass Gott auch hierher auch schon früher Menschen hereingeführt hat, die jüdisch veranlagt sind, beziehungsweise dachten oder denken, sie sind Juden. Und Christus kennenlernten. Ja, das Bild habt ihr schon gesehen. Wir alle kennen sicherlich den schiefen Turm von Pisa. In der italienischen Stadt Pisa baute man im 11. Jahrhundert für den Dom oder Tempel einen Glockenturm, den sogenannten Torre Perente di Pisa. Weil man das Fundament auf einen weichen Untergrund setzte und baute, neigte sich der Turm, der 56 Meter hoch ist, um 5 Meter und er drohte einzustürzen, sodass man später gezwungen war, geotechnische, bodentechnische Maßnahmen zu ergreifen und er ging einen halben Meter oder einen Meter etwas zurück und stabilisierte sich somit. Aber die Grundlage, nämlich das Fundament, war zu schwach, untauglich. Wisst ihr, was interessant ist? Das neue Jerusalem steht ja auch auf 12 Grundsteinen. Wir können es ja nachlesen in Offenbarung 21, 14, 18 bis 20. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihnen waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und dann kommt die Beschreibung aller Steine. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum Gott das beschreibt? Ich meine, die wenigsten von uns verstehen überhaupt die Steine, wie sie ausschauen und so weiter, oder? Sind wir mal ehrlich, warum beschreibt er das? Ein Pastor hat etwas herausgefunden, oder ein Wissenschaftler, das möchte ich euch gerade jetzt vorstellen. Und eigentlich ist die Bibel so ein wunderbares Buch, nichts ist umsonst im Wort Gottes. Die 12 Edelsteine, die hier genannt werden, bezeugen die tiefe Wahrheit der Glaubwürdigkeit der Bibel. Da ist so viel Intelligenz drin, dass wir es kaum erfassen können. In dieser technisch modernen Welt hat man heute herausgefunden, dass man, was das Licht bedeutet überhaupt. Licht sind ja Wellen, nicht wahr? Wir haben Licht überall hier. Das sind Wellen, die sich so ausbreiten, damit wir was sehen können. Aber es gibt auch ein reines, sogenanntes reines Licht, Laserstrahl. Das kennt ihr alle, Laserpointer oder Laserstrahl, ein gebündeltes, klares, reines Licht. Jetzt, was passiert, wenn man diese Edelsteine mit einem reinen Licht durchleuchtet? Das hier. Es gibt isotropische und anisotropische Edelsteine. Und wenn man diese 12 Edelsteine, die hier beschrieben sind, durchleuchtet mit reinem Licht, dann brechen sie das Licht mehrfach und sie leuchten in allen Regenbogenfarben. Sie leuchten, weil sie von einem gezielten reinen Licht angeleuchtet sind. Können wir die Typologie da drin sehen? Was auch interessant ist, nicht jeder Edelstein ist hier aufgeführt und nicht jeder Edelstein leuchtet. Zum Beispiel, es wird gar kein Diamant erwähnt. Oder Rubine. Das sind ja hier Edelsteine und sie sind wertvoll natürlich hier, aber wenn man sie mit reinem Licht durchleuchtet, sind sie schwarz und dunkel. Nicht alles, was auf der Erde so wertvoll ist und glänzt, ist dann auch im Himmel wertvoll. Fundament, so wichtig. Wir hatten mal einen Fall, wir hatten einen betrügerischen Bauunternehmer, wir hatten ein Fundament gebaut für ein Einfamilienhaus. Und der Bauunternehmer hob den Boden aus, goss die Bodenplatte, und wir merkten nicht, dass er sich vermessen hat. Wir hatten einen Mangel erst dann festgestellt, als uns der Statiker gesagt hat, schau noch mal genau in das Fundament. Da stimmt was nicht, denke ich. Ich denke, da stimmt was nicht. Und wir haben uns das angeschaut und der Bauunternehmer hat quasi die Bodenplatte, als er sich vermessen hat, hat selbst gemerkt, hat dann mit Dämmmaterialien die Bodenplatte ergänzt, erweitert und eine Zementschlemme drauf gemacht, sodass man es von oben nicht sehen konnte. Naja, aber dem Statiker ist es zufällig aufgefallen, weil er gerade da war, wie wir nicht da waren, und er das gesehen hat und er uns dann anrief. Und wie passieren solche Abweichungen? Man schaut sich die Pläne nicht genau an, man ist oberflächlich, man hat irgendeine Idee im Kopf und denkt, so muss es ja sein, und dann baut man es ebenso. Und wenn man dann feststellt, dass es vielleicht doch nicht ganz passt, dann versucht man, etwas drüber zu kitten, um ja meinen Mangel nicht zu offenbaren, nicht wahr? Denn das hätte ja Konsequenzen. Und es hatte Konsequenzen. Als wir das herausgefunden haben, haben wir ihnen gesagt, du musst das ganze Ding abbrechen, komplett entsorgen und komplett neu aufbauen. Das ist heute auch nicht der Fall. Es gibt so viele Kirchen, die auf ein falsches Fundament bauen.
kein biblisches Fundament? Warum gibt es denn so viele christliche Kirchen? Dürfte es nicht nur eine geben, denn wir haben nur ein Wort, eine Bibel, aber über 400 christliche Denominationen. Warum sind so viele unterschiedliche krasse Theorien im Umlauf? Von heimlicher Entrückung über Israel-Theologie der letzten Tage, der Bau eines dritten Tempels mit neuer Opfergabe, Ablasslehre, über den Tod werden falsche Dinge erzählt. Ja, billige Gnade, man könnte ja die ganze Liste hier halten. Man hat sich nicht an das Original gehalten, an den Blueprint, an den Masterplan. Und dann baut man falsch. Durch Gebet und Studium könnte man die Wahrheit schon erfassen, nicht wahr? Übrigens ist eins noch interessant. Auf was gründe ich ein Fundament? Auf tragfähigen Boden. Wo finde ich den tragfähigen Boden? Wenn ich grabe. Wenn ich nicht grabe im Wort Gottes, dann werde ich oberflächlich bleiben. Dann nehme ich hier mal einen Text auf und da mal einen Text an, aber ich bin nicht tief gegründet. Und wenn der Regen kommt, wenn der Sturm kommt, tja, dann kommt die Katastrophe. Kommen wir zu den Steinen. Der Apostel Paulus sprach von der Errichtung eines geistlichen Tempels, indem er schrieb, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind, durch Jesus Christus. Aus dem Steinbruch der jüdischen und der christlichen Welt förderten die Apostel Steine, die auf das Fundament Jesu Christi Schicht für Schicht aufeinander geschichtet und gebaut worden sind. Wo kamen denn die Steine her für den Tempelbau Salomos? Wir lesen das. Der erste Tempel wurde ja von David vorbereitet und von Salomo mit Hilfe von Hiram, dem Freund Israels, gebaut. In 1. Könige steht, und als das Haus erbaut wurde, da wurde es aus Steinen gebaut, die fertig behauen aus dem Bruch kamen, sodass man weder Hammer noch Meißel noch sonst ein eisernes Werkzeug im Haus hörte, während es erbaut wurde. Also was war das Besondere? Es wurde lautlos gebaut, nicht wahr? Jeder, der an den Baustellen unterwegs ist, der weiß genau, wie viel Lärm da ist. Aber dieses Haus wurde still und lautlos gebaut. Warum? Weil es im Steinbruch zugehauen wurde. Jeremia 23, 29 sagt, ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Behauen werden die lebendigen Steine heute durch das Wort Gottes. Das macht uns vernünftig und nüchtern und klar ausgerichtet. Interessant, dieser lebendige Tempel heute entsteht mitten in einer lauten, sündigen, chaotischen Welt, in dem Steinbruch dieser Welt. Aber er wird lautlos gebaut. Und er kommt zusammen. Jesaja 30, 15, denn so spricht Gott, der Herr, der Heilige Israels, durch Umkehr und Ruhe könntet ihr gerettet werden. Im Stille sein und im Vertrauen lege eure Stärke. Geschwister, eure Stärke und unsere Stärke und meine Stärke liegt nicht, dass wir hier sitzen, sondern dass wir zu Hause Andachten haben und persönlich mit Gott im Stille sein ringen und sagen, lieber Gott, was ist dein Wille für mich? Was kann ich an diesem Tag tun? Was passiert heute? Bitte sei mit mir. Führe du mich in allen den Dingen, die vor mir sind. Darin liegt die Stärke des Vertrauens und der Beziehung zu Christus. Aber es steht hier leider, ihr habt nicht gewollt, steht in Jeremia 30, 15. Der Tempel Gottes, wenn er jetzt gebaut wird, und er wird gebaut lautlos, hier und da und dort, man sieht ihn nicht, weil die Welt so einen Riesenkrach macht. Er besteht aus lebendigen, geradlinigen Steinen. Sie passen perfekt, perfekt ins Mauerwerk des geistlichen Tempels. Deswegen musste jeder Stein vor dem Einsetzen behauen, ausgeglichen werden. Das Maß muss passen. Der Charakter muss geschliffen werden. Bist du bereit, dies zuzulassen, dass du geschliffen wirst? Ein wichtiges Zitat hier. Nein, das ist es nicht, aber ich lese es euch vor. Rat und Zurechtweisung müssen beachtet werden. Wer in seinem Charakter, in seinem Verhalten, in seinen Gewohnheiten und Praktiken fehlerhaft ist, muss auf Rat und Zurechtweisung hören. Die Welt ist diese Werkstatt Gottes und jeder Stein, der im himmlischen Tempel verwendet werden kann, muss behauen und geschliffen werden, bis er ein geprüfter und kostbarer Stein ist, der für seinen Platz im Gebäude des Herrn geeignet ist. Wenn wir uns aber weigern, uns ausbilden und disziplinieren zu lassen, werden wir wie Steine sein, die nicht behauen und poliert werden wollen und schließlich als nutzlos weggeworfen werden müssen. Ich weiß noch, wie ich bei meiner Taufe gefragt wurde: Bist du bereit, dich korrigieren zu lassen? Liebe Schwester, lieber Bruder, diese Frage stelle ich dir heute auch. Bist du bereit, dich korrigieren zu lassen? Oder bist du beleidigt und redest wochenlang nicht mehr mit der Person oder andere schlimme Dinge? Dann hör auf damit. Der Herr schleift uns und wir müssen bereit sein, auch das anzunehmen. Die Bauleute des Tempels. Wer sollte diesen geistlichen Tempel bauen? Die Juden alleine? Was sagt die Prophetie? Wir lesen in Zacharia 6,15: Und man wird aus der Ferne kommen und bauen am Tempel des Herrn. So werdet ihr erkennen, dass mich der Herr, der Herrscher, zu euch gesandt hat. Also interessant, aus der Ferne werden Menschen kommen. Und Jesaja 60,10 sagt: Und Fremdlinge werden deine Mauern bauen. Stellt euch mal vor, Fremdlinge. Das war für die Juden ja unmöglich. Und ihre Könige dich bedienen, denn in meinem Zorn habe ich dich geschlagen, aber in meiner Gnade erbarme ich mich über dich, sagt Gott der Herr. Über Jahrhunderte baute man an dieser geistlichen Gemeinde. Und die Bauleute des Tempels, wer waren diese Männer? Was sind die Namen dieser Männer? Die Hugenotten, John Wycliffe, Jan Hus, Martin Luther, John Wesley, die Waldenser, Latimer, Knox, Ellen White, die Pioniere. Kann ich auch deinen und meinen Namen dahinter schreiben? Bauen wir an diesem geistlichen Tempel, der lautlos gebaut wird in dieser Welt, damit der Tempel vollkommen gemacht wird? In all den Jahrhunderten, die seit den Tagen der Apostel verstrichen sind, hat die Bautätigkeit nie aufgehört. Wir können heute zurückschauen auf die lebendigen Steine, die bereits im Tempel sind. Übrigens, warum nennt Gott diese Steine Edelsteine? Weil sie so selten zu finden sind. Edelsteine liegen nicht herum in Massen. Sie sind selten zu finden. Hier mal einer, dort mal einer. Praktische Religion, wie sie im Leben und Charakter Christi zum Ausdruck kam, ist eine seltene Sache, schreibt Ellen White. Viele in unseren Kirchen ist die Erfahrung mit göttlichen Dingen fremd. Eine Erfahrung, die das Vorrecht derer ist, die an Christus glauben. Wir brauchen die Erfahrung mit Jesus Christus persönlich, im Herzen. Und ist der Bau schon zu Ende gebaut? Ist er schon fertig? Nein, aber fast. Fast. Die Materialprüfung, wie sie hier dargestellt ist. Jeder Bau muss geprüft werden. Ist das Material, was wir einsetzen, dementsprechend passend? Ich kann mich erinnern, dass wir vor kurzem auf der Baumesse waren. Und ihr kennt vielleicht diese Vordächer, die nur an einer Leiste hängen. Also es gibt eine Leiste an der Wand und dann kragt so ein Ganzglas-Vordach aus
bis 1,50 Meter und 3 Meter breit und so weiter. Und manche denken, das ist aber ja vielleicht schwierig statisch. Und was haben die gemacht, um ihr Produkt darzustellen? Sie haben einen Mini Cooper draufgestellt und gesagt, schau mal, das ganze Auto sitzt auf dem Glasvordach. Und manches, was labil aussieht, erweist sich erstaunlich als fest. Und manches, was als stark sich anfühlt und anschaut, ist erstaunlich labil. Da könnte ich noch viel dazu sagen über Materialien, aber erspart es mir. Das geistliche Haus, der Tempel Gottes als Sinnbild für die Gemeinde Gottes, besteht ja aus verschiedenen Materialien. Nicht jedes Material eignet sich für den Bau. Was hat hier unser lieber Paulus geschrieben? Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe Acht, wie er darauf baut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welches Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und das hatten wir ja schon gelesen. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Ist dein Glaubensgebäude, lieber Bruder, lieber Schwester, fireproofed, feuerresistent, feuersicher? Das ist die Frage. Oder bauen wir auf die Traditionen? Oder soll ich sogar sagen, die Lügen der Väter auf? Die katholische Webseite Vatikan schrieb erst kürzlich, während der Corona-Krise war das eigentlich, folgende Begründung, warum die Menschen Traditionen lieben. Traditionen sind in stürmischen und unsicheren Zeiten identitätsstiftend. Also wenn es scheint, als ob alles verloren geht, ja, aber wenigstens die Tradition. Also den Menschen etwas geben, woran sie festhalten können, schreibt der Vatikan. Und ich füge hinzu, auch wenn es Unsinn ist oder Trugschluss ist, so halten sie doch trotzdem daran fest. Es gibt ihnen eine Identität. Von innen haben wir weit mehr zu befürchten als von außen. Wir kennen das Zitat. Daher achte ein jeder auf das Material, sprich die Qualität des Glaubens, welche man hat. Kosten. Ja, alles kostet und ein Haus sehr viel. Ein Haus zu bauen kostet Opfer. Mein Geld, meine Zeit, mein Schweiß, mein Einsatz. Wer ein Haus baut, überdenke die Kosten, heißt es im Wort Gottes, nicht wahr? Und manche arbeiten ein Leben lang daran, um ein Haus abzuzahlen. Ja, und ich denke, als Christen arbeiten wir auch ein Leben lang an unserem geistlichen Haus, um es perfekt zu machen, um es vollkommen in Christus zu machen. Hebräer sagt 12,4, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Es braucht tatsächlich Opfer und Anstrengung und Schweiß, um ein Haus zu bauen. Und deswegen beachte, es kostet was. Aber ich möchte euch eines sagen. Der Bau wird zu Ende gehen, und zwar glorreich. Wunderbar. Ellenwald schreibt, von überragender Schönheit und unübertroffener Pracht war das palastartige Gebäude von Salomo und seine Mitarbeiter für Gott und seine Anbetung errichteten. Der mit Edelsteinen geschmückte, von weitläufigen Höfen mit prächtigen Zugängen umgebene und mit geschnitztem Zedernholz und poliertem Gold ausgekleidete Tempelbau war mit seinen gewebten Tüchern und seiner reichen Ausstattung ein passendes Symbol für die lebendige Kirche Christi auf Erden heute, die durch die Jahrhunderte hindurch nach dem göttlichen Muster gebaut hat. Mit Materialien, die mit Gold, Silber und Edelsteinen verglichen wurden, poliert nach dem Ebenbild des Palastes. Der geistliche Bau wird erfolgreich zu Ende gehen. Er wird überragend sein, herrlich, kein Mangel wird zu sehen sein. Er wird perfekt und hinreißend schön sein. Die Gemeinde Gottes, der Tempel Gottes, wird das Ziel erreichen. Und ganz interessant ist ja, seit wann gibt es eigentlich den Tempel im Himmel? Seitdem die Sünde da ist. Und wie lange bleibt der Tempel? Bis die Sünde weg ist. Deswegen heißt es da in der Offenbarung, und ich sah keinen Tempel mehr im Himmel, nicht wahr? Wenn, was wird im Tempel gemacht? Da geht es um Sündenvergebung. Da geht es darum, dass Christus für uns einsteht. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen. Und das Meer gibt es nicht mehr. Und ich, Johannes, sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, interessant, das Zelt Gottes bei den Menschen. Hier wird wieder vom Zelt geredet, temporär. Aber hier ist es, dass wir keinen Tempel mehr brauchen für eine Vergebung, für eine Sündendramatik, die wir auf dieser Erde haben, sondern Gott selbst wird unser Licht und unsere Zukunft sein. Er wird bei ihnen wohnen, heißt es, und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird mit ihnen sein. Die Gemeinde Gottes, der geistliche Tempel aus allen Zeitaltern, wird am Ende zu einem herrlich gleichmäßigen Bau enden. Alle Steine, alle lebenden Gläubigen werden perfekt zusammenpassen. Es liegt an mir, ob ich in diesen Tempel hineinpasse. Gott möchte uns passend machen. Nur passend gemachte Steine können die neue Erde betreten. Denn wir sind Baumeister für die Zeit und für die Ewigkeit. Amen. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Unser Baumeister und Heiland und Herr Jesus Christus. Herr, wir danken dir, dass der geistliche Tempel am Aufbauen ist. Wir danken dir, dass der Bau schon fast fertig ist und wir bald die Einweihung feiern dürfen, dort droben im neuen Jerusalem. Danke, Herr, für die starken Fundamente der Apostel. Danke für die Bilder, die du uns geschenkt hast, dass wenn das reine Licht in uns ist, dann leuchten wir in allen Farben. Herr, mach uns zu lebendigen Steinen, die im Alltag leuchten, damit die Menschen noch hineinpassen, die dazu noch kommen müssen, damit der Tempel vollkommen ist. Segne uns. Führe uns und leite du uns durch dein Wort. Amen.